Gnade und Friede sei mit euch von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Lass uns zu Beginn der Predigt aus dem bereits angekündigten Stück aus 1. Samuel Kapitel 15 ab Vers 17 lesen. Und zwar ist das sozusagen das Gegenstück zu der ersten Schriftlesung, die wir heute gelesen haben. Wir lesen in 1. Samuel Kapitel 15 ab Vers 17. Und Samuel sprach: Ist es nicht so, als du klein warst in den Augen, wurdest du das Haupt der Stämme Israels, und der Herr salbte dich zum König über Israel. Und der Herr sandte dich auf den Weg und sprach: Zieh hin und vollstrecke den Bann an den Sündern, an den Amalekitern, und bekämpfe sie, bis du sie ausgerottet hast. Warum hast du denn der Stimme des Herrn nicht gehorcht, sondern bist über die Beute hergefallen und hast getan, was böse ist in den Augen des Herrn? Und Saul antwortete dem Samuel: Ich habe doch der Stimme des Herrn gehorcht und bin den Weg gezogen, den mich der Herr sandte, und habe Agag, den König von Amalek, hergebracht und an den Amalekitern den Bann vollstreckt. Aber das Volk hat von der Beute genommen, Schafe und Rinder, das Beste des Gebannten, um es dem Herrn, deinem Gott, in Gilgal zu opfern. Samuel aber sprach zu Saul: Hat der Herr dasselbe Wohlgefallen an Schlachtopfer und Brandopfern, wie daran, dass mir der Stimme des Herrn gehorcht? Siehe, Gehorsam ist besser als Schlachtopfer, und Folgsamkeit besser als das Fett von Widdern. Denn Ungehorsam ist wie die Sünde der Wahrsagerei, und Widerspenstigkeit ist wie Abgötterei und Götzendienst. Weil du nun das Wort des Herrn verworfen hast, so hat er dich verworfen, dass du nicht mehr König sein sollst. Sprach Saul zu Samuel: Ich habe gesündigt, dass ich den Befehl des Herrn und deine Worte übertreten habe, denn ich fürchtete das Volk und gehorchte seiner Stimme. Nun aber vergib mir doch meine Sünde und kehre mit mir um, damit ich den Herrn anbete. Samuel sprach zu Saul: Ich will nicht mit dir umkehren, denn du hast das Wort des Herrn verworfen, und der Herr hat dich verworfen, dass du nicht mehr König über Israel sein sollst. Und Samuel wandte sich ab und wollte gehen, da ergriff er, also Saul, ihm beim Zipfel seines Obergewandes, so dass dieser abriss. Sprach Samuel zu ihm: Der Herr hat heute das Königreich Israel von dir abgerissen und es deinem Nächsten gegeben, der besser ist als du. Auch lügt der Ruhm Israels nicht. Es reut ihn auch nicht, denn er ist kein Mensch, dass er etwas bereuen müsste. Er aber sprach, Saul: Ich habe gesündigt. Nun aber ehre mich doch vor den Ältesten meines Volkes und vor Israel und kehre mit mir um, damit ich den Herrn, deinen Gott, anbete. Da kehrte Samuel um und folgte Saul, und Saul betete den Herrn an. Samuel aber sprach: Bringt Agag, den König von Amalek, zu mir her. Und Agag kam gebunden zu ihm. Und Agag sprach: Fürwahr, die Bitterkeit des Todes ist gewichen. Samuel sprach: Wie dein Schwert Frauen ihrer Kinder beraubt hat, so soll auch deine Mutter ihrer Kinder beraubt werden vor allen Frauen. Und Samuel hieb Agag in Stücke vor dem Herrn in Gilgal. Und Samuel ging nach Rama, Saul aber zog in sein Haus hinauf nach dem Gibea Sauls. Und Samuel sah Saul nicht mehr bis zum Tag seines Todes. Denn Samuel trug Leid um Saul. Den Herrn aber reute es, dass er Saul zum König über Israel gemacht hatte. Soweit das Wort Gottes. Liebe Gemeinde, als Israel seinen ersten König bekam, Da wurden die Probleme des Königtums, so wie wir es ja in den letzten Predigten über das Königtum bereits angekündigt hatten, offenbar. Als Israel seinen ersten König hatte, da konnten sie direkt sehen, was das Problem dieses Königtums ist. Es sind vor allem zwei Eigenschaften Sauls, die herausstechen. Es ist Selbstherrlichkeit oder Selbstherrschaft und Stolz. Saul war ein exzellentes Beispiel für Selbstherrschaft und Hochmut. Er war ein König, der in seiner Regierung wirklich sein wollte, wie ein König der Heiden. Saul, der erste König in Israel, auf dem die Hoffnung Israels lag, wurde sehr schnell zum Problem für Israel. Für Saul selbst war alles in seiner Herrschaft scheinbar berechenbar und beherrschbar. Er schien kein Mann zu sein, der in der Vergangenheit für seine Frömmigkeit bekannt war. Und so war die Verwunderung, als Saul einmal weissagte, auch sehr groß. Als Saul einmal das Wort Gottes in Weisheit redete, wie wir es in 1. Samuel 10 gelesen hatten, da kam den Menschen wieder dieses Sprichwort hoch. Sollte dieser Saul etwa einer sein, der geistliche Dinge redet? War der etwa einer, der jetzt auch unter den Propheten zu finden ist? Das hört sich so an, als wäre Saul genau das Gegenbild zu einem Propheten. Man hatte sogar ein Sprichwort unter dem Volk, das recht spöttisch ihn als das Gegenteil eines Propheten darstellte. Und dennoch hatte Gott sich diesen Mann auserwählt, der groß war, der stark war, der gut aussah und beim Volk bekannt war. Also Saul entsprach im Grunde ganz seinem Bild, so wie ihn sich die Heiden vorstellten. Er hatte sozusagen die weltlichen Qualifikationen, die man zum König braucht. Er brachte gute Voraussetzungen mit. Und dennoch wird er zum schlechten Vorbild für nahezu alles in seinem Dienst. Eine Sünde überragte aber alle anderen. Er versuchte, Gott zu managen. Er war so von sich selbst überzeugt und von der Kraft, die ihm Kraft seines Amtes verliehen war, dass er dachte, wenn Gott ihn segnet und er alles tun kann in diesem Staat, dann kann er auch Gott managen. Er begann, dies zu tun, wurde er nachlässig und ungenau in seinem Dienst. Als Samuel den Saul zum König salbte, da bekam Saul genaue Anweisungen, was er als König zu tun hatte. Dazu zählte auch, dass er gegen die Amalekiter in den Krieg ziehen sollte und an ihnen den Bann vollziehen sollte. Danach sollte er dann auf Samuel warten, der dann die Opfer für ihn bringen sollte. Gott hatte Saul in außerordentlichem Maß gesegnet und ihm die richtigen Werkzeuge gegeben. Und wie es in Kapitel 10 in Vers 6 heißt, machte er Saul zu einem neuen Menschen. Er gab ihm seinen Geist, wie es dann in Vers 9 heißt, und er gab ihm viel Freiheit in der Art, wie er kämpfen sollte. Saul hatte aber während seiner Amtszeit immer zwei Herzen in seiner Brust. Zum einen wollte er den Anweisungen Gottes zwar folgen, aber er war dabei nicht sehr genau. Zum anderen gestattete er sich selbst, das Recht, eben das letzte Zipflein an diesen Anordnungen selbst abzuändern. Und er begeht dabei einen schweren Fehler. Kein Mensch darf das, was Gott offenbart, selbstständig ändern. Und dann auch noch so tun, als hätte er alles korrekt gemacht. So argumentiert Saul ja hier im Kapitel 15 Samuel gegenüber. Indem er sagt, im Grunde habe ich doch alles richtig gemacht. Da habe ich doch die Amalekiter besiegt und den Agag mit hierher gebracht. Aber das war nicht sein Auftrag. Er sollte den Bann vollstrecken. Was so viel hieß, dass Agag nichts unter dem Volk Israels zu suchen hatte. Er sollte den Bann von diesem Volk vollstrecken. Es ist diese Ursünde, mit der uns Satan gut ausstattet, die uns immer wieder argumentieren lässt, ich war es nicht. Da war ein anderer. Es war die Frau, die mir die Frucht gab. Ich bin eigentlich gar nicht dran schuld. Und so argumentiert Saul hier auch. Eigentlich war ich es ja gar nicht, der bei dem Opfer einen Fehler gemacht hat, sondern das Volk hat ja von der Beute genommen. Wir argumentieren auch gerne so wie Saul und sagen, ja, wir haben ja 9 Gebote gehalten. Nur das eine, naja, eine Kleinigkeit. Das habe ich vielleicht übertreten, vielleicht auch nicht. Das mag Interpretation sein. Ist doch nicht so schlimm. Oder in anderen Dingen argumentieren wir doch auch gerne so, dass wir, wenn wir auf etwas hingewiesen werden, immer noch einen haben, der eigentlich noch schlechter war. Oder wer von euch Eltern hat denn Kinder, die nach Hause kommen und sagen, heute habe ich mal wirklich bewiesen, dass ich der Schlechteste in unserer Klasse bin. Nein, es wird immer einen geben, der irgendwie doch noch schlechter war. Es wird immer irgendwie einen geben, der doch noch viel fieser diesen Streit angefangen hat. Und es ist das, was Saul auch bewegt. Eigentlich war ich doch gar nicht so schlecht. Aber so dürfen wir nicht argumentieren. So können wir nicht argumentieren. Man kann nicht an den Anweisungen Gottes herumbasteln. Und genau deshalb hatte Saul auch ein Problem. Er managte Gott. Er managte die Anweisungen Gottes. Er fügte Gottes Ordnungen in seine Sicht der Dinge ein, anstatt andersherum. Verstehen wir das? Ich möchte es einmal positiv formulieren. Wenn wir von Gott eine Anweisung bekommen, dann müssen wir unsere persönlichen Wünsche und Ideen dem, was Gott angeordnet hat, unterordnen. Das nennt Jesus im Neuen Testament auch, man soll sein Kreuz auf sich nehmen. Wir lesen das in 3 Evangelien. Wir sollen unser Kreuz auf uns nehmen. Das heißt, so viel wie die eigenen Stärken und die Schwächen hinten anzustellen. Hinter diese Nachricht vom Kreuz, hinter diese Nachricht von dem Tod und der Auferstehung Christi. Das ist die richtige Reihenfolge. Gottes Ordnung ganz oben hinzustellen und unsere Bedürfnisse, aber auch unsere Stärken, darunter einzuordnen. Paulus geht an der Stelle sogar noch einen Schritt weiter. Er sagt im 2. Korintherbrief in Kapitel 4, denn ständig werden wir, die Lebenden, dem Tod überliefert um Jesu Willen, damit auch das Leben Jesu an unserem sterblichen Fleisch offenbar werde. Kein einfaches Wort. Aber Paulus meint damit, dass wenn wir die Vergänglichkeit unseres Körpers unter die Ewigkeit der Rettung durch Christus stellen, dann ist das sowas wie täglich sterben. Dann ist das sowas wie, wenn unser Fleisch keine Kraft mehr hat, keinen Lebenssaft mehr hat, dass das sterbliche Fleisch unter allem steht. Dass wir dann um Christi willen leben. Dass dann in unserem Leben das, was Christus angeordnet hat, natürlicherweise an erster Stelle steht. Also wenn wir die Schwäche unserer menschlichen Fähigkeiten erkennen, dann macht sich kein Stolz breit, sondern etwas anderes. Dafür kennen wir auch einen Begriff und der heißt Demut. Demut. Wenn wir demütig uns unter die mächtige Hand Gottes einordnen, dann verstehen wir die Herrlichkeit Christi besser. Im Grunde verstehen wir sie überhaupt nur durch unsere Schwäche. Und hiermit hatte Saul ein großes Problem. Steigen wir noch einmal kurz in sein Gespräch mit Samuel ein. Wer mag, kann dies gerne mitlesen, in den Versen 17 und 18. Da erklärt der Samuel dem Saul, was er hätte tun sollen: kämpfen und Bann vollstrecken. Saul argumentiert dann dagegen und sagt, ich habe doch gehorcht, ich sehe das anders. Meiner Sichtweise aus war das ganz okay. Ich habe gekämpft und Gefangene gemacht. War das die Anordnung? Sollte er Gefangene machen? Und außerdem, das Volk hat von der Beute genommen. Ich war es nicht. Ganz nebenbei in dieser Passage redet Saul auch von Samuels Gott und nicht von seinem Gott. So als würde er ihn nicht kennen. Aber das nur am Rande. Ich will es später noch einmal aufgreifen. Samuel hatte Saul in den Eingangsworten überführt und wendet sich dann einem wichtigen Punkt zu. In diesem Gespräch geht Samuel nicht auf die Argumente von Saul ein, sondern er sagt ihm etwas anderes. Und das heißt, Gehorsam ist besser als Opfer. Gehorsam ist besser, als äußerlich die Form zu wahren. Es geht nicht um die Opfer an sich, sondern darum, dass der Gehorsam wichtiger ist. Und das war Sauls Problem. Er hatte sein Kreuz nicht auf sich genommen und den Forderungen Gottes unterstellt. Er versuchte, sein falsches Verhalten zu beschönigen und kleinzureden. Er hatte wahrlich nicht den Blick auf Gott gerichtet. Er war nicht gehorsam. Dazu kommt, dass die reinigenden Worte von Samuel an ihm abprallten, wie in den Versen 17 und 18 von Samuel angeführt, seine Reaktion darauf. Wenn wir das einmal mit David vergleichen, der sich von Nathan überführen ließ, dann wirkt Saul hier sehr, sehr schlecht im Vergleich. Normalerweise könnten wir Menschen ja jetzt auch in ein anderes Problem verfallen. Wir könnten uns jetzt hier hinstellen oder setzen und sagen, sieh an, wie doof der Saul war. Aber mir kann das doch nicht passieren. Aber das ist weiterhin gefährlich. Denn wenn man einen gefunden hat, der mehr sündigt als man selbst, dann sind die eigenen Sünden immer noch nicht getilgt. Für uns bleibt heute der Auftrag bestehen, unser Kreuz auf uns selbst zu nehmen. Nicht zufrieden damit zu sein, zu sagen, sieh an, der Saul hat einen Fehler gemacht, hat er sein Königamt verloren, aber ich? So ein Problem habe ich doch nicht. Egal, wie viel Intelligenz dir Gott gegeben hat, wie viel Freiheit, wie viel Erkenntnis in allem. Eins bleibt gleich, wir müssen unsere eigenen Ideen den Ideen Gottes unterordnen. Genau deshalb heißt es ja auch zum Ende der Schrift in Offenbarung 22, Vers 18, dass wir den Anweisungen Gottes nichts hinzufügen sollen und nichts hinwegnehmen sollen, da wir sonst Gottes Fluch ausgeliefert sind. Ganz konkret heißt das doch für uns, dass wir dem Opfer Christi, nichts hinzufügen sollen. Und wir dürfen es nicht kleiner machen. Und ich sage das einmal ganz mutig, damit haben wir im Grunde für unser ganzes Leben tagtäglich eine Aufgabe und ein Programm, das uns den ganzen Tag beschäftigen kann. Dem Opfer Christi nichts hinzuzufügen und nichts hinwegzunehmen. Lass uns noch einmal darauf zurückkommen, dass Samuel dem Saul erklärt hat, dass Gehorsam besser ist als Opfer. Diese Aussage finden wir nicht nur hier in diesem Kapitel, sondern noch sehr oft im Alten Testament. Die vielleicht meist zitierte Stelle steht in Hosea, wo genau diese Aussage in Kapitel 6 in einem Vers zusammengefasst ist. Wo es auch da heißt, Gehorsam ist besser als Opfer. Und diese Aussage hat einen tiefen Sinn. Kein Mensch kann sich irgendwann einmal darauf berufen, dass er ja alle Opfer eingehalten hat und deshalb gerettet ist. Abgesehen davon, dass dies technisch gar nicht möglich ist, ist auch im Wesen des Menschen begründet, dass er gar nicht zugeben will, dass er nicht alle Opfer eingehalten hat. Und genau deshalb ist es wichtig, dass der Mensch versteht, dass es noch etwas Höheres gibt als das Opfer. Und das ist Gehorsam. Wenn das Opfer selbst Vergebung bewirken würde und wenn Opfer Gott besänftigen würde, dann wäre Gott auch das Opfer eines Ungläubigen recht. Denn dann läge ja die heilende Kraft auf dem Opfer. Verstehen wir diese Logik? Wenn Gott das Opfer selbst Vergebung bewirken lassen würde, wenn Gott besänftigt wird, wenn man ein Tier opfert, dann würde das auch dazu führen, dass jeder Ungläubige sich ein Opfertier nehme, es opfern würde und dann wäre tatsächlich Vergebung bewirkt. Man hätte so eine Art Zauberformel entwickelt. Wenn du ein Tier opferst, dann funktioniert das. Wenn du dies und das machst, dann funktioniert Gott schon. Man könnte damit alles steuern. Man könnte nachher immer sagen, ja, ich habe ja richtig geopfert und jetzt musst du Gott mir auch vergeben. Aber es gibt ein gutes Beispiel, das uns sofort ganz klar macht, warum eben Gott nicht die Opfer des Ungläubigen annimmt. Wir lesen das ganz ausdrücklich im Buch der Sprüche. Dreimal. In der Gott ganz klar sagt, das Opfer des Ungläubigen, das ist Gott ein Greuel. Er hasst es. Er hasst das Opfer des Ungläubigen. Das ist ein hartes Wort. Aber das Problem der Ungläubigen ist neben vielen anderen Problemen auf jeden Fall, dass ein Ungläubiger nie gehorsam sein kann, da er immer sein eigener Herr bleibt, da er immer seine eigene Herrschaft im Mittelpunkt hat. Er wird nur opfern, um in irgendeiner Weise von Gott etwas zu fordern, ihn festzunageln, ihn auszutricksen, oder vielleicht mit so einer halb guten Hoffnung, sich eventuell noch eine Option für sein Leben offen zu lassen. Man weiß ja nicht, wofür man es braucht. Für Gott ist es aber viel wichtiger, dass die Menschen ihm gehorsam sind. Es ist ihm viel wichtiger als alles andere. Das Entscheidende ist, dass Gehorsam etwas mit der Person zu tun hat, der ich gehorsam bin. Das ist doch so, wie wenn ein Mensch erhofft, weil er immer in den Gottesdienst gegangen ist, gerettet zu sein. Oder ein anderer hofft, dass er gerettet ist, weil er in eine bestimmte Kirche gegangen ist. Oder irgendjemand denkt und sagt, ja, ich bin hier in der Berg Mitglied und das ist meine Rettung. Hier, da ist es gut. Da wird vieles richtig gemacht. Vieles vielleicht auch nicht, aber das ist gut. Reicht mir. Nein. Nein, geheuchelte Mitgliedschaft, geheuchelte Opfer, geheuchelte Gottesdienstbesuche sind kein Gehorsam. Gehorsam hat etwas mit der Person zu tun, der ich gehorsam bin, nicht mit der Kirche und nicht mit Gottesdiensten. Wer aber den lebendigen Gott kennt und ihm nachfolgt, der hat nicht sein eigenes Opfer, sondern ein bestimmtes Opfer immer im Blick. Ein Opfer, von dem er bekennt, dieses Opfer hätte ich nie bringen können. Ich hätte es aber bringen müssen. Und deshalb will ich diesen Mann, der für mich gestorben ist, mit aller Kraft nachfolgen. Deshalb will ich Christ genannt werden und einer sein, der dem Christus anhängt. Deshalb will ich den Weg gehen und gehorsam sein. Und deshalb ist Gehorsam besser als Opfer. Um eins zu sagen, selbstverständlich sind all die zweitwichtigen Dinge, ich nenne sie einmal so wie in den Gottesdienst kommen etc., wichtig. Aber sie sind nicht heilsbringend. Sie sind eben nicht so wichtig wie der Glaube an den Heiland. Wie Gehorsam, das in unserem Herzen und in unserem Verstand gelebt wird. Ganz sicher irren die Menschen, die sagen, oh, prima, wenn es nur auf diese Nachricht drauf ankommt, dann kann ich ja locker mit den Dingen wie Gottesdienst umgehen oder mit all den anderen Dingen. Achtung, Achtung. Saul hatte genau dieses Problem und das war sein Verhängnis. Sein Unglaube kam dadurch heraus, dass er immer etwas Ungenauigkeit für sich zuließ. Die Ungenauigkeit war zwar teilweise nur minimal, aber Gott lässt ihn dafür hart abmahnen. Saul wollte Gott managen. Viele Menschen wollen das. Und ich bin mir sicher, dass genau diese Tendenzen in den Gemeinden auch immer wieder einziehen. Übertriebener Formalismus, der den Glauben und die Gedanken der Menschen managen will. Konzepte, die alles in eine kontrollierbare Form gießen wollen. Im Gegensatz dazu aber auch Laxheit, Ungenauigkeit. Vor allem Ungenauigkeit in der Bibelauslegung. Spontaneingebung, Offenheit für fremde Geister. All diese Ungenauigkeiten schleichen sich doch ein in Gemeinden. Saul hatte genau diese beiden Seiten in sich und beides war Gift für den Glauben. Samuel hat ihn allerdings in dieser Ansprache an der richtigen Stelle gepackt. Es geht um Gehorsam. Sauls Gedanken müssen unter Gottes Gedanken eingereiht werden. Das ist Demut, also gelebter Gehorsam. Demut ist sehr praktisch und sehr angenehm. Wollen wir nun noch einmal darauf zurückkommen, dass Gott den Saul verwirft. Eigentlich könnte er einem ihr Leid tun. Hatte er nicht 80% seiner Aufgaben richtig gemacht? Hatte er nicht an dem richtigen Teil, wo es um Leben und Tod ging, gekämpft wie ein Löwe und vernichtet, wie es nur ging? Oder wollen wir noch einmal anders argumentieren, wo wir nicht sagen, hatten nicht die Freunde Hiobs Weisheit, die herausragend war? War nicht Saul ein großer, guter Eiferer, der einiges Gutes tat? War sicher kein Priester, aber ein Kämpfer, ein echter Mann? Hatte er nicht viele Feinde vernichtet? Warum ist Gott jetzt so hart mit ihm? Die Antwort ist ganz einfach. Gott hatte Saul seinen Geist gegeben, und dadurch hatte Saul Erfolg. Aber er wurde nicht demütig. Er wurde stattdessen stolz und egoistisch. Deshalb zog Gott seinen Geist wieder von ihm ab und legte seinen Segen auf David. Wir dürfen hier die Gabe des Heiligen Geistes nicht mit dem Amt des Heiligen Geistes, wie wir es im Neuen Testament kennen, mich dem Amt als Unterpfand, sozusagen als Garantie, verwechseln. Denn im Neuen Testament oder wie im Neuen Testament beschrieben, da handelt es sich ja um eine dauerhafte Gabe des Heiligen Geistes. Hier in 1. Samuel bekommt Saul, wie viele andere Menschen auch den Geist Gottes nur eine Zeit lang, eine befristete Zeit lang. Es ist also hier kein Siegel Gottes, sondern nur eine momentane Erleuchtung. Durch diese Gabe wird der Mensch sozusagen auf befristete Dauer in den Dienst gestellt. Das heißt, dass Saul in dieser Zeit in einen anderen Mann verwandelt wurde. Und so wurde auch sein Herz eine Zeit lang verwandelt. Aber er bekam kein fleischernes Herz anstelle eines steinernen. Sein steinernes Herz tickte nur für eine Zeit lang für Gott. Er bewies aber dennoch, dass er noch zu Ausreden, Stolz, Selbstherrlichkeit tendierte. Selbst als Samuel seine Sünden aufzeigte, wollte Saul noch vor den Ältesten Israels gut dastehen. Schaut noch einmal in diesen Vers 30. Ich habe jetzt gesündigt, ja, das ist gut, aber ehre mich doch vor den Ältesten meines Volkes. Ehre mich vor den Menschen, ehre mich vor Israel und kehre mit mir um, dass ich den Herrn, deinen Gott, anbete. Saul war wirklich mit jedem Heidenkönig zu vergleichen. Menschenfurcht trieb ihn an. Dafür würde er auch zum Schein den Gott Samuels anbeten. Es fällt deutlich auf, dass Samuel Probleme hatte, von seinem Gott zu reden. Vielmehr redet er davon, den Gott Samuels anzubeten. Ich denke, damit stellt sich Saul ganz klar außerhalb des Volkes Gottes. Wie einer, der immer in der Gemeinde sitzt und zur Schau alles mitmacht, aber innerlich gar nie dazugehört. Ich möchte uns zum Schluss noch einmal auf diese kleine Formulierung in Vers 29 hinweisen. Hier wird Gott als Gott Samuels benannt. Entschuldigung, kleine Korrektur des letzten Satzes. Wir gehen in Vers 29. In Vers 29 geht es um den Vorsteher Israels und nicht um den Gott Samuels. In Vers 29 wird Gott als Vorsteher Israels genannt und eben nicht Saul. Und das ist ja im Grunde verwirrend. Denn man hätte ja vermuten können, dass Saul so etwas ist wie ein Vorsteher. Vorsteher ist interessant, ist überhaupt ein interessanter Gottesname. Ein interessanter Titel, den man Gott hier gibt. Denn man würde eine solche Formulierung doch sicher eher für einen Menschen gebrauchen. Gemeint ist hier aber, dass die ewige Herrschaft Gottes über sein Volk, die in Jesus Christus zementiert wurde und unumstößlich auf Golgatha aufgerichtet wurde, mit diesem Vorstehen Gottes vor seinem Volk bezeichnet ist. So wie Christus im Alten Testament beschrieben wird, ging er seinem Volk immer wieder voran, stand ihm voran in einer Wolke, in einer Feuersäule, in einem Fels oder auch in einer erhöhten Schlange. Immer wieder sehen wir all diese Bilder, wo einer dem Volk vorstand. Und das war Christus selbst. Und so wird hier auch von Gott als dem Vorsteher des Volkes geredet. Für uns ist Christus auf Golgatha sichtbar. Und wie wir bereits in den vorangegangenen Predigten gesagt haben, ist er auf Golgatha als der König aller Könige sichtbar geworden. Für das Volk des alten Bundes war es sehr viel mühsamer, diesen Christus zu entdecken. Hier wird er ihnen als der Vorsteher vorgestellt. Das ist einer, der über dem König herrscht, der über Saul ist. Da ist es Gott selbst, der seine ewige Herrschaft mit dem Volk nicht aufgegeben hat, das weiterführt und der ihm weiter voransteht. Ich möchte uns zum Abschluss noch einmal allen zurufen: Gehorcht Gott nicht aus Formalismus oder aus irgendeinem anderen Grund. Gehorcht Gott aus Liebe und demütigt euch unter seine mächtige Hand. Dann seid ihr in dem sichersten Hafen der Welt eingelaufen und lebt in dem Staat, in dem der mächtige König aller Könige regiert. Verlasst euch nicht auf die kleinen Dinge, die ihr getan habt, sondern verlasst euch auf den Gott, der euer Vorsteher bleibt, der ewige Herrscher bleibt, der Unterpfand und die Sicherheit dafür ist, dass wir einst in seiner Nähe wohnen werden. Amen.